Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Am Mikrofon ist heute Jörg Münchenberg. Herzlich willkommen. Zumindest hierzulande bleiben die aktuellen Corona-Zahlen weiterhin im grünen Bereich. 124 von insgesamt 412 Landkreisen haben in den letzten 7 Tagen keine Neuinfektionen mehr gemeldet. Zudem übersteigt kein Landkreis mehr den vereinbarten Grenzwert von 50 Corona-Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner. Trotzdem, so warnen Politik und Experten, müsse man weiter wachsam bleiben, die Abstandsregeln einhalten. Schließlich ist die Pandemie noch nicht wirklich überstanden. Immerhin wird es wohl ab nächster Woche auch hierzulande die lange angekündigte Corona-App geben, die die Nachverfolgung der Kontakte von Corona-Infizierten deutlich erleichtern soll. Ein Thema dieser Sendung. Zudem berichten wir über die anhaltenden Spannungen zwischen SPD und Gewerkschaften, über das Konjunkturpaket. In Berlin rätselt man weiter über einen möglichen US-Truppenabzug. Die EU-Entwicklungsminister beraten über Corona und die Folgen. In Großbritannien greifen ab heute die umstrittenen Quarantäneregeln für Einreisende. Rätselraten in Brasilien über die Corona-Zahlen. Als Reaktion auf den gewaltsamen Tod von George Floyd soll die Polizeibehörde in Minneapolis komplett aufgelöst werden. Die spanische Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Ex-König Juan Carlos und nach dem Kindesmissbrauch in Münster werden die Forderungen nach härteren Strafen lauter. Zunächst aber nach Berlin. Es ist sicherlich kein Ruhmesblatt für das deutsche Gesundheitswesen. Während andere Staaten eine sogenannte Tracing-App für Corona-Infektionen längst eingeführt haben, müssen sich die Menschen hierzulande weiter gedulden. Dabei gilt diese Warn-App als wichtiges Instrument, um Infektionsketten zu erkennen und damit auch effektiver bekämpfen zu können. Aber jetzt soll auch Deutschland demnächst endlich nachziehen. Johannes Kuhn.
Die Bundesregierung will die App zur Corona-Kontaktverfolgung in der kommenden Woche vorstellen. Dies kündigte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn in der Rheinischen Post an. Die Corona-Warn-App war eigentlich bereits im April erwartet worden. Fehlende Schnittstellen von Apple und Google, aber auch technische Debatten und Streitigkeiten im ursprünglichen Projektteam hatten die Umsetzung verzögert. Mit SAP und der Telekom haben inzwischen 2 Konzerne die Programmierung übernommen. Die Grünen-Co-Vorsitzende Annalena Baerbock kritisiert den Verzug.
Alles musste umgebaut und umgedacht werden. Und jetzt ist man zeitlich so in den Verzug, dass aus meiner Sicht ja die große Sensibilität auch von vielen Menschen in der Bevölkerung, warum es diese App braucht, von Tag zu Tag bröckelt. Und es braucht jetzt eine breite Aufklärungskampagne des Gesundheitsministeriums, dass diese App dann entsprechend auch genutzt wird.
Der Download der Smartphone-App ist freiwillig. Das Programm registriert mittels Bluetooth-Funkverbindung, wenn 2 Nutzer sich über längere Zeit in nächster Nähe begegnen, zum Beispiel auf einer Bahnfahrt. Im Falle einer Corona-Infektion können solch zufällige Kontakte dann informiert und zum Testen aufgerufen werden. Das alles passiert anonym. Es wird auch nicht zentral gespeichert, welche Smartphones miteinander Kontakt aufgenommen haben. Dies hatten Datenschützer gefordert. Der Softwarecode der App ist zudem für jeden einsehbar. Regierungssprecher Steffen Seibert betont, dies sei auf reges Interesse gestoßen.
Seit der Veröffentlichung am 18. Mai des ersten digitalen Bestandteils hat es mehr als 400.000 Views gegeben auf diese digitalen Objekte und über 65.000 einzelne Besucher, 260 Meldungen und 285 Verbesserungsvorschläge.
Grüne und Linke fordern, die Akzeptanz auch durch ein Begleitgesetz zu schaffen. Frankreich ließ seine jüngst veröffentlichte Corona-App vom Parlament absegnen. Das Schweizer Parlament verabschiedet demnächst ein App-Gesetz. Bundesregierung und die Koalitionsfraktionen halten dies für unnötig. Jens Zimmermann, digitalpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion.
Das liegt daran, dass die Bürgerinnen und Bürger die App bei sich freiwillig installieren werden, damit eben eine informierte Einwilligung treffen werden. Niemand wird gezwungen, sich diese App zu installieren. Das ist ganz, ganz wichtig. Und wir haben natürlich mit der Datenschutzgrundverordnung einen starken Schutz.
Befürworter eines Gesetzes weisen auf Diskriminierungsszenarien hin. Zum Beispiel, wenn Restaurants oder Veranstaltungen nur noch Gäste mit installierter App einlassen. Alexander Rossnagel, Professor für Technikrecht und Sprecher des Expertengremiums Forum Privatheit, hält ein Gesetz deshalb für geboten.
Ist nicht nur hilfreich, sondern auch notwendig, weil die Datenverarbeitung ein Eingriff in das Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung oder Datenschutz ist.
Bundesgesundheitsminister Spahn hofft auf einige Millionen Nutzer. Die App sei vor allem ein weiteres Werkzeug zur Kontaktverfolgung, betonte er. Szenarien einer massiven Infektionseindämmung durch die App gelten als nicht mehr realistisch. Zunächst hatte es geheißen, für einen echten Effekt müssten 60% der Bevölkerung die App installieren. Die Autoren der entsprechenden Studie der Universität Oxford betonen inzwischen aber, falsch interpretiert worden zu sein. Eine Senkung der Infektionszahlen werde schon bei deutlich weniger Downloads erreicht.
Aus Berlin war das der Bericht von Johannes Kuhn. Allgemein hat das 130 Milliarden Euro schwere Konjunkturpaket der Regierung zur Abfederung der Corona-Pandemie viel Lob bekommen, was keine Selbstverständlichkeit ist. Doch ausgerechnet bei einem zentralen Punkt haben sich jetzt SPD und Gewerkschaften, normalerweise zwei Verbündete, mächtig verhakt. Denn es waren die Sozialdemokraten, die Autoprämien auch für Verbrenner strikt abgelehnt hatten. Sehr zum Ärger der IG Metall. Frank Capellan.
Es hat schon was, wenn Norbert Walter-Borjans das gute Zusammenspiel in der Koalition lobt. Der neue SPD-Chef stand diesem Bündnis doch immer so skeptisch gegenüber, auch dem eigenen Finanzminister Olaf Scholz. Der aber hat mit dem Konjunkturpaket nach eigener Aussage einen Wumms hingelegt. Steilvorlage für Walter-Borjans.
Zu einem guten Wumms gehören zwei Dinge.
Nämlich ein gutes Zusammenspiel innerhalb der Koalition, gerade dann, wenn der Gegner eine Krise ist.
Aber uns ist auch ein hervorragendes Zusammenspiel zwischen den Beteiligten von der sozialdemokratischen Seite gelungen.
Und da geht es nicht zuletzt darum, die Kaufprämie für Verbrennungsmotoren verhindert zu haben. Die SPD-Spitze, der Fraktionschef, der Finanzminister, sie blieben standhaft, obwohl die IG Metall und ein eigener Ministerpräsident ihnen in den Verhandlungen stets im Nacken saßen.
Für mich ist es nach wie vor eine der allerwichtigsten Aufgaben von Politikern, dafür zu kämpfen, dass Arbeitsplätze erhalten bleiben. Ich hätte mir eine andere Entscheidung gewünscht.
Meint Sozialdemokrat Stefan Weil aus dem VW-Land Niedersachsen. Ähnlich hatte auch Landsmann Sigmar Gabriel argumentiert und als ehemaliger Parteichef und Wirtschaftsminister das Ausbleiben der Prämie als großen Fehler kritisiert. Baden-Württembergs IG Metall-Chef Roman Zitzelsberger drängte gegenüber Walter-Borjans und Co-Chefin Saskia Esken sogar auf Nachverhandlungen.
Ich hatte zuletzt am Freitag mit beiden nochmal in einer Telefonschalte länger über die Frage diskutiert, habe nochmal die Argumente dargelegt, dass die nicht gehört wurden, finde ich sehr enttäuschend.
Davon allerdings, das Konjunkturpaket noch einmal aufzuschnüren, um doch noch irgendwie den Verkauf von Verbrennern zu fördern, will der SPD Vorsitzende nichts wissen. Die Prämie für Elektroautos ist aus seiner Sicht nur ein Anstoß, deutsche Autobauer zum Umbau zu drängen, den sie verschlafen hätten. Corona-Hilfen aber bekommen die Konzerne seiner Überzeugung nach auf ganz andere Weise.
Was wir machen mit Erleichterungen bei steuerlichen Abschreibungen oder bei Verlustverrechnungen, bei Forschungs- und Entwicklungsunterstützung, das sind, glaube ich, massive Unterstützungen für diese Branche. Es kommt noch die Mehrwertsteuersenkung hinzu.
Die Gewerkschafter beklagen sich bitter darüber, dass sie bei den ihnen traditionell doch eher nahestehenden Sozialdemokraten auf taube Ohren gestoßen sind. Wir sind stinksauer, meint Daimler Gesamtbetriebsratschef Michael Brecht. Die SPD-Spitze hat es einfach nicht verstanden, da rollt eine Rationalisierungswelle auf uns zu. Die Branche hat auf Wachstum gesetzt und hat jetzt mit Überkapazitäten zu kämpfen. So hatte das auch der grüne Ministerpräsident in Baden-Württemberg, Winfried Kretschmann, gesehen. Auch er aber bekommt Gegenwind von der eigenen Parteivorsitzenden Annalena Baerbock, die ganz auf Elektroförderung setzt.
Wir müssen auf jeden Fall die E-Quote in Deutschland gravierend nach oben bringen. Und deswegen ist es jetzt gut, sich rein auf E zu fokussieren.
Klar ist zudem, dass die Bundesregierung spritfressenden Verbrennern über die Kfz-Steuer an den Kragen geht. Die CO2-Komponente für Neuwagen soll vom kommenden Jahr an ausgeweitet werden. Ein SUV, der dann mehr als 195 Gramm CO2 pro Kilometer ausstößt, wird für jedes Gramm über dieser Grenze mit 4 Euro zusätzlich belastet. Nur Neuwagen, die unter 95 Gramm bleiben, sollen keine Erhöhung der Kfz-Steuer erfahren. Besitzer von Elektrowagen dagegen sollen bis 2030 von der Steuer befreit bleiben.
Frank Capellan war das über die anhaltenden Spannungen zwischen SPD und Gewerkschaften. Zumindest offiziell weiß auch in Berlin niemand etwas davon, dass die USA Truppen aus Deutschland abziehen wollen. Die Rede ist von immerhin knapp 10.000 Soldaten, heißt es zumindest in Medienberichten. Aber auch aus Washington gibt es bislang weder Bestätigung noch Dementi, was wiederum Ratlosigkeit, aber auch Verärgerung hierzulande verstärkt haben. Klaus Remme.
Gehen Sie oder nicht? Und wenn ja, wohin? Und vor allem, warum? Auch 3 Tage nach den ersten Berichten über einen bevorstehenden Abzug von 9.500 amerikanischen Soldaten aus Deutschland dominieren die Fragezeichen. Für eine offizielle Positionierung ist die Lage aus Sicht des Regierungssprechers heute Mittag zu unklar.
Was es gibt, ist unbestätigte Medienberichte. Zu denen gebe ich keine Stellungnahme ab. Wir warten, ob es offizielle Informationen aus Washington dazu gibt. Wenn es die gibt, dann werden Sie die Bundesregierung auch Stellung nehmen hören.
Wenige Minuten später bekräftigte auch die Bundesverteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer, dass es von offizieller Seite aus Washington keine Bestätigung gebe.
Fakt ist, dass die Präsenz der Soldaten der Vereinigten Staaten in Deutschland der Gesamtsicherheit im NATO-Bündnis dient, also auch der amerikanischen Sicherheit. Insofern glaube ich, braucht man zum Stand heute mehr nicht dazu zu fügen.
Das sehen deutsche Parlamentarier ganz anders. Die Drohgebärden des amerikanischen Präsidenten sind schließlich nicht ganz neu. Schon im vergangenen Jahr wurde über einen Teilabzug spekuliert. Mit ihm gedroht, so formulierte es Peter Beyer, der Koordinator der Bundesregierung für die transatlantischen Beziehungen bei Phoenix. Und Roderich Kiesewetter, Obmann der Unionsfraktion im Auswärtigen Ausschuss, sagte im Deutschlandfunk:
Wir sind keine Vasallen, sondern es gehört sich, dass das auf Augenhöhe mit der gesamten NATO besprochen wird und als Signal in die NATO gegeben wird. Davon hält Trump gar nichts. Das zeigt, dass Trump als Chef der Führungsmacht der USA der Zusammenhalt der NATO gar nicht mehr wichtig ist, dass offensichtlich Wahlkampf oder das Wasser, das ihm bis zum Halse steht, wichtiger ist als der Zusammenhalt im Bündnis.
Kiesewetter spricht von einer, Zitat, Konfliktsucht der gegenwärtigen US-Administration. In der Sache wäre ein Rückzug oder eine Verlegung aus Sicht fast aller Beobachter schwer nachvollziehbar. Washington hat seine Logistik in Deutschland mit Milliardenaufwand in den letzten Jahren modernisiert. Wie auffällig Fakten und Rhetorik bei Donald Trump auseinanderfallen, zeigt die Tatsache, dass die Truppenstärke amerikanischer Soldaten in Europa in seiner Amtszeit gewachsen ist. Die Zusammenarbeit sei in den vergangenen Jahren noch intensiver geworden, betonte auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei einer Digitalkonferenz von German Marshall Fund und Atlantic Council in Brüssel.
The thing is that European allies and United States, we are doing more together now in Europe than we have done for many, many years. I think that reflects the fact that we have actually been able to strengthen the military cooperation within NATO over the last years.
Es gibt unterschiedliche Meinungen darüber, wie ernst man die offiziell unbestätigten Berichte aus Washington nehmen soll. Der ehemalige US-Botschafter John Kornblum rechnet nicht mit einem Truppenabzug. Trump sei groß in Ankündigungen und handle dann doch nicht, so Kornblum zur Passauer Neuen Presse. Grünen-Chefin Annalena Baerbock sieht ein klares Kalkül von Donald Trump.
Es zielt darauf ab, Europa zu spalten, einzelne EU-Mitgliedstaaten gegeneinander auszuspielen. Und genau das müssen die Europäer verhindern. Das ist unsere oberste Aufgabe, sicherzustellen, dass es nicht zu einer Spaltung von Europa an dieser Stelle kommt.
Baerbock warnte davor, die Sache auf die leichte Schulter zu nehmen. Man sei beim Thema Iran und bei den Strafzöllen von Trump kalt erwischt worden. Das dürfe nicht noch einmal passieren.
Klaus Remme war das zu den anhaltenden Spekulationen über einen Abzug von US-Truppen aus Deutschland. Die meisten Industrieländer, von Corona auch wirtschaftlich schwer getroffen, haben milliardenschwere Hilfspakete aufgelegt, um zumindest die unmittelbaren Folgen abzumildern. Entwicklungsländer haben solche Möglichkeiten nicht, obwohl auch sie massiv von Corona getroffen sind. Ein Thema deshalb für die zuständigen EU-Minister Alexander Göbel.
Mit deutlichen Worten hat Bundesentwicklungsminister Gerd Müller den Einsatz der EU gegen die Corona-Pandemie in Entwicklungs- und Schwellenländern kritisiert. Müller sagte, im Vergleich zum geplanten milliardenschweren Wiederaufbaufonds innerhalb der EU sei das europäische Engagement für Entwicklungsländer beschämend. Bis heute sei kein einziger Euro an zusätzlichen Corona-Hilfen dorthin geflossen, erklärte Müller nach einer Videoschalte der EU-Entwicklungsminister. Während in Europa die Corona-Infektionszahlen stetig zurückgingen, habe etwa der afrikanische Kontinent den Höhepunkt noch vor sich. Müller forderte ein Programm mit Nothilfen und Krediten in Höhe von 50 Milliarden Euro, finanziert über die Europäische Investitionsbank. Der CSU-Politiker betonte, das Virus müsse weltweit bekämpft werden, die EU müsse dringend Testkapazitäten schaffen und verhindern, dass es infolge der Corona-Krise zu Unruhen und Fluchtbewegungen komme. Schon jetzt seien Millionen Menschen wegen der Pandemie ohne Job und das ohne Kurzarbeitergeld. Auch künftig müsse die EU deutlich mehr in Entwicklungsländern investieren, vor allem in Afrika. Müller sprach sich dafür aus, im EU-Haushalt für die kommenden 7 Jahre die Mittel für Afrika von derzeit 40 auf 80 Milliarden Euro zu verdoppeln.
In den meisten europäischen Ländern stehen die Zeichen derzeit auf Lockerung der strengen Auflagen, nicht aber in Großbritannien im globalen Vergleich besonders stark von der Pandemie betroffen. Trotzdem ist die Verschärfung der Einreisebestimmungen, die ab heute greifen, auch in Großbritannien selbst heftig umstritten. Aus London, Friedbert Meurer.
Der Flughafen Stansted im Norden Londons heute Morgen. Wer aus der Maschine aus Dublin ausstieg, hatte Glück. Für Iren gelten die neuen Quarantänevorschriften nicht. Wohl aber für alle anderen, die aus dem Ausland anreisen.
For so many people it might be inconvenient, but
für andere mag das unangenehm sein. Ich finde es okay, weil die Ansteckungsrate hier so hoch ist.
I think make no sense because in Germany it's the rate.
Das ergibt keinen Sinn, meinte ein Fluggast aus Berlin. In Deutschland ist die Rate niedriger als hier. Ich stecke mich doch eher hier an als in Deutschland.
Here in the UK than in Germany, so for me make no sense.
Unsinn oder nicht, wer per Flugzeug, Zug oder Fähre nach Großbritannien reist, muss vorher online eine Adresse angeben, an der er oder sie sich für die nächsten 2 Wochen aufhält. Man darf nicht das Haus verlassen, auch nicht, um Lebensmittel einzukaufen. Innenministerin Priti Patel verweist darauf, dass die Infektionszahlen in Großbritannien zurückgingen und das soll auch so bleiben.
It is to protect that hard-won progress.
Wir wollen die schwer errungenen Fortschritte absichern und wir wollen eine zweite Infektionswelle verhindern.
And prevent a second wave of the virus.
Die Quarantäne gilt auch für Briten, die zum Beispiel aus dem Urlaub zurückkehren. Urlaub in Spanien, der Türkei oder in Portugal ist aber so faktisch nicht möglich, wenn jeder Urlauber hinterher in Quarantäne muss. Das ist niederschmetternd, warnt der Chef des Flughafens Heathrow, John Holland Kay. Tourismus und Gewerbe erleiden einen schweren Schlag. Wir werden eine Epidemie an Arbeitslosigkeit erleben. Diese Quarantäne ist Blödsinn, empört sich auch der Chef von Ryanair, Michael O'Leary. Jeder darf vom Flughafen mit der U-Bahn zu seiner Quarantäneadresse fahren und unterwegs dann die Leute anstecken. Die Quarantänebestimmung gilt nicht für Lkw-Fahrer oder Saisonkräfte in der Landwirtschaft. Und für die Reisebranche könnte es doch eine Lösung geben. Schon in 3 Wochen könnte es zu Sonderregelungen für Ferienländer, zum Beispiel in Südeuropa, kommen, wenn es dort niedrige Fallzahlen gibt. So würde der Auslandsurlaub für viele Briten doch noch gerettet.
Friedbert Meurer war das über die umstrittene Quarantäneregelung in Großbritannien, die heute in Kraft getreten ist. Früher als allgemein erwartet hebt Moskaus Bürgermeister Sobjanin das System der Selbstisolation auf. Bereits ab morgen dürfen sich alle Moskauer wieder frei bewegen. Christina Nagel hat die Einzelheiten.
Es ist eine Nachricht, die viele Moskauer sehnlichst erwartet haben. Ab morgen darf sich wieder jeder frei in der Stadt bewegen, und zwar ohne Ausnahme, wie Moskaus Bürgermeister Sergei Sobjanin in einer Fernsehansprache erklärte. Ab dem 9. Juni werden die Selbstisolation und das System der elektronischen Passierscheine aufgehoben. Es wird auch keine Reglementierung der Spaziergänge mehr geben. Alle, auch die Moskauer über 65 Jahre und diejenigen, die chronische Krankheiten haben, können ohne Einschränkungen auf die Straße gehen, ihren Angelegenheiten in der Stadt nachgehen oder öffentliche Orte besuchen. Der Schritt kommt überraschend und früher als erwartet. Über die Gründe wird spekuliert. Es könnte mit Druck aus dem Kreml zusammenhängen. Präsident Putin hatte ebenso wie viele Unternehmer zuletzt immer wieder auf Lockerungen gedrängt. Es könnte aber auch etwas damit zu tun haben, dass sich zuletzt immer mehr Moskauer angesichts sommerlicher Temperaturen über die Regeln hinwegsetzten. Bürgermeister Sobjanin selbst begründete seinen Vorstoß damit, dass sich die Verbreitung des Virus deutlich verlangsamt habe. Die Zahl der Neuinfektionen geht zurück. Es verlassen mehr Menschen die Krankenhäuser, als dort eingeliefert werden. All das erlaubt es uns, zu einem normalen Leben zurückzukehren.
Aus Moskau berichtete Christina Nagel. Nicht nur Donald Trump steht wegen seiner Krisenpolitik bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie heftig in der Kritik, sondern auch der brasilianische Präsident Bolsonaro. der lange Zeit das Virus zum Beispiel als völlig harmlos bezeichnet hatte. Seither sind die Todeszahlen förmlich explodiert und die Proteste gegen Bolsonaro lauter geworden. Wohl nicht ganz zufällig gibt es jetzt Verwirrung über die öffentlichen Corona-Zahlen. Ivo Maruszczyk.
In Brasilien traut praktisch niemand mehr den offiziellen Zahlen der Regierung zur Pandemie. Die großen Zeitungen und Nachrichtenportale kündigten an, sich nicht mehr auf die Daten des Gesundheitsministeriums zu verlassen. Sie wollen ab jetzt eigene Zahlen bei den Behörden der einzelnen Bundesstaaten erheben. Zuletzt hatte das Gesundheitsministerium die eigenen Angaben wieder korrigiert und damit Zweifel und Verwirrung noch vergrößert. Am Sonntagabend hatte das Ministerium zunächst von knapp 1400 neuen Todesfällen berichtet, genau von 1382. Im Lauf der Nacht wurde diese Zahl dann deutlich nach unten korrigiert auf 525. Wie es zu dieser neuen Zahl kommt, ist nicht bekannt. Möglicherweise wurden neue Kriterien eingeführt. Kritiker werfen der Regierung vor, sie versuche, das Ausmaß der Seuche in Brasilien zu verschleiern. Seit dem Wochenende wird eine Reihe von Daten zum Verlauf der Pandemie generell nicht mehr veröffentlicht. Das betrifft zum einen die Gesamtzahl der Todesopfer, zum anderen die Verdachtsfälle und die Zahlen werden auch nicht mehr nach den einzelnen Bundesstaaten aufgeschlüsselt. Die Bundesstaaten gründeten daraufhin eine eigene Plattform, auf der sie ihre Daten unabhängig von der Zentralregierung publizieren. In der Hauptstadt Brasilia hieß es zuletzt immer, die Zahlen seien aufgebläht. In Wirklichkeit gäbe es viel weniger Fälle von Covid-19 in Brasilien. Wissenschaftler sehen das völlig anders. Sie vermuten, dass die Dunkelziffer von nicht gemeldeten Infektionen in Brasilien besonders hoch ist, weil das Land weniger testet als andere. Nach der Zählung der Johns Hopkins Universität haben sich in Brasilien fast 700.000 Menschen mit dem Virus infiziert. Knapp 36.500 sind bisher daran gestorben.
Gewalt und Rassismus gegen Afroamerikaner, das ist ein Problem, mit dem die USA seit Jahrzehnten zu kämpfen haben. Ob sich daran mit dem gewaltsamen Tod von George Floyd wirklich etwas ändern wird, bleibt trotz der weltweiten Proteste abzuwarten. Immerhin hat zumindest der Stadtrat von Minneapolis, wo Floyd bei einem Polizeieinsatz ums Leben kam, reagiert. Thorsten Teichmann.
Der Bürgermeister von Minneapolis, Jacob Frey, wollte sich nicht auf die Forderung der Demonstranten einlassen, die Polizei der Großstadt im mittleren Westen der USA aufzulösen. Nun sind ihm andere Vertreter der Stadt zuvorgekommen. Wir sind hier, weil in Minneapolis und in Städten im ganzen Land klar wird, dass unser Polizeisystem nicht für Sicherheit sorgt. Das ist Lisa Bender, die Präsidentin des Stadtrats. 2 Wochen nach dem gewaltsamen Tod von George Floyd durch Polizisten in Minneapolis hat eine Mehrheit von 9 der 13 Stadträte eine grundlegende Entscheidung getroffen. Wir haben uns verpflichtet, die Polizeiarbeit, wie sie bisher läuft, zu beenden und mit unserer Gemeinde ein Modell der öffentlichen Sicherheit zu erarbeiten, das allen Sicherheit gewährt. Der Versuch, die Polizei aufzulösen, ohne auf Beamte aus anderen Städten oder Landkreisen zu setzen, wäre vor Wochen noch undenkbar gewesen. Die Gewerkschaft der Polizei wird sich mit Macht dagegen stemmen. Aber überall in Amerika überlegen Politiker und Aktivisten, was sich nach dem Tod von George Floyd ändern muss. Dabei sind die Rezepte längst bekannt. Polizeigewalt und falsches Verhalten von Beamten sollte nicht länger nur intern aufgearbeitet werden, sagt Susan Lubin von der Stanford-Universität. Transparenz sei unmöglich, solange Aufzeichnungen über Beschwerden und Disziplinarverfahren in den meisten Fällen unter Verschluss bleiben. In den USA fehlen außerdem nationale Regeln, denn Polizeiarbeit ist meist auf der Ebene von Städten und Landkreisen organisiert. Die 18.000 Polizeibehörden arbeiten weitgehend autonom. Das macht auch Veränderungen so schwierig. Und politische Aktivisten verlangen zudem eine bessere Ausbildung der Polizisten. Die Kurse für Anwärter dauern im Schnitt 19 Wochen, schreibt die Neue Züricher Zeitung. Im Zentrum steht laut US-Umfragen bisher vor allem der Einsatz der Dienstwaffe. Der US-Kongress in Washington will ab heute über landesweite Reformen diskutieren. Aber natürlich ist das auch eine Frage des Geldes. Die Abgeordnete Karen Bass von der Demokratischen Partei verlangt dem Fernsehsender CNN, dass Ausgaben für die Sicherheit neu verteilt werden.
And I think far more resources need to be spent.
Es muss viel mehr Geld in den Gemeinden ausgegeben werden, um Probleme anzugehen. Ich glaube nicht, dass man Polizeireviere auflösen soll, aber in Städten und Staaten müssen wir mehr Geld in die Gemeinden stecken. Also genau dort, wo in den vergangenen Jahrzehnten gespart worden ist. Der Bürgermeister von Los Angeles hat bereits angekündigt, das Budget der Polizei um 150 Millionen US-Dollar kürzen zu wollen, nachdem die Mittel in diesem Jahr erst um 7% aufgestockt worden sind. Gespannt schauen sie alle aber nach Minneapolis, wo der Stadtrat der Polizei die Finanzierung schrittweise ganz streichen will. Die Stadt wird an anderer Stelle wieder investieren müssen, um Sicherheit für alle zu organisieren.
Aus Washington war das der Bericht von Thorsten Teichmann. In Spanien hat die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Ex-König Juan Carlos eingeleitet. Es geht um mögliche Schmiergeldzahlungen im Zusammenhang mit dem Bau einer Schnellzugstrecke in Saudi-Arabien. Oliver Neuroth.
Spanische Firmen haben die rund 450 Kilometer lange Hochgeschwindigkeitsstrecke zwischen Mekka und Medina in den vergangenen rund 10 Jahren gebaut. Unternehmer, die nach Medienberichten mit Juan Carlos eng befreundet sind. Im Raum steht die Summe von 100 Millionen US-Dollar. Juan Carlos soll das Geld kassiert haben, so ein Vorwurf. Warum die Summe an ihn geflossen sein könnte, ist nicht bekannt. Die Staatsanwaltschaft für Korruptionsfälle in Madrid hat die Affäre rund 2 Jahre lang untersucht. Doch da der spanische Ex-König weiterhin immun ist gegen Ermittlungen dieser Behörde, musste der Fall an die Staatsanwaltschaft des obersten Gerichtshofs weitergeleitet werden. Sie darf konkrete Ermittlungen gegen Juan Carlos einleiten und, sollte es Indizien geben, auch ein Verfahren gegen ihn eröffnen. Ein Staatsanwalt für Wirtschaftsverbrechen ist nun mit dem Fall rund um den Monarchen betraut, ein bisher einmaliger Vorgang in der spanischen Geschichte. Die Staatsanwaltschaft schweigt bisher zu den genauen Ermittlungsschritten. Die Rede ist lediglich davon, die, Zitat, strafrechtliche Relevanz der Taten abzugrenzen oder auszuschließen, die nach der Abdankung von Juan Carlos als spanischer König Mitte 2014 erfolgt seien.
Der Bericht von Oliver Neuroth. Die Informationen am Abend um jetzt 18.36 Uhr. Und zum Abschluss der Sendung gehen wir noch einmal ins Inland. Der Kindesmissbrauchsfall in Münster, er hat bundesweit Entsetzen ausgelöst. Die Politik verspricht derweil ein härteres Durchgreifen. Für Täter und Mittäter brauche es drastische Strafen, forderte heute etwa die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer. In Münster selbst sind weiter viele geschockt. Markus Holtrichter.
Das Jugendamt der Stadt Münster hatte bereits vor 5 Jahren die familiären Verhältnisse des 10-jährigen Jungen überprüft, der in der Folge zum Hauptopfer wurde. Es ist der Sohn der Lebensgefährtin des mutmaßlichen Haupttäters. Das Familiengericht habe damals jedoch keinen Anlass gesehen, das Kind aus der elterlichen Verantwortung zu nehmen, erklärt die Stadt Münster hierzu. Der Deutsche Kinderschutzbund in NRW kritisierte diese Vorgehensweise der Stadt Münster heute und fragt, warum das Kind nicht wirkungsvoller geschützt wurde. Unterdessen ist die Kita in Münster, in der die ebenfalls beschuldigte Mutter des mutmaßlichen Haupttäters gearbeitet hat, geschlossen, Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.
Nachdem ermittelt worden ist, dass sie möglicherweise Beihilfe zu der besagten Tat in der Gartenlaube gehabt hat, hat die Ermittlungskommission unverzüglich die Kindergartenleitung verständigt. Wir haben derzeit keinerlei Anhaltspunkte dafür, dass es zu strafbaren Handlungen im Rahmen der beruflichen Tätigkeit dieser Frau gekommen ist. Und wenn es Anhaltspunkte gibt, dass auch dort weitere Straftaten begangen worden sein könnten, wird denen selbstverständlich genauso nachgegangen wie allen Taten anderen auch.
Die 45-Jährige war nach den bisherigen Erkenntnissen der Staatsanwaltschaft die Hauptnutzerin der Gartenlaube. Sie soll gewusst haben, dass ihr Sohn sich hier mit weiteren Männern mutmaßlich an 2 Jungen vergangen hat, über Monate. Für die Ermittler gestaltet sich die Auswertung der umfangreich sichergestellten Bild- und Videodateien schwierig und wird viel Zeit in Anspruch nehmen, sagt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt.
In diesem Zusammenhang muss man bedenken, dass auf solcher Art schrecklicher Bilder selten Gesichter von Tätern oder Beschuldigten zu sehen sind, naturgemäß. Die setzen natürlich alles daran, ihre Identität zu verbergen und dass auch Bilder von Kindern zwar erkennbar sind, aber die dann zu identifizieren, ist natürlich dann eine Hauptschwierigkeit für Ermittlungsbehörden in solcher Art Verfahren.
Der mutmaßliche Haupttäter aus Münster ist ein IT-Fachmann, der unter anderem die IP-Adresse eines Landwirtes aus dem Kreis Coesfeld benutzt haben soll, um kinderpornografisches Material im Darknet zu verbreiten. Bislang wird gegen insgesamt 10 Männer und eine Frau ermittelt. Sie stammen aus NRW, Niedersachsen, Hessen und Brandenburg. Nicht alle sollen direkt an den Taten beteiligt gewesen sein, Martin Botzenhardt.
Wir gehen derzeit davon aus, dass die 6 männlichen Beschuldigten, die sich in Untersuchungshaft befinden, sich vermutlich im Darknet in dort einschlägigen Foren kennengelernt haben. Wir haben derzeit keine Anhaltspunkte dafür, dass diese 6 Männer sich vorher schon privat kannten. Hierfür spricht ja unter anderem auch, dass die Wohnorte der Beschuldigten ja im Bundesgebiet auch verstreut liegen.
Der Missbrauchsfall schockiert die Menschen in Münster. Nutzer der Kleingartenanlage, wo die Taten maßgeblich stattgefunden haben sollen, hatten offenbar keinen Verdacht geschöpft.
Nach dem Kindesmissbrauch in Münster der Bericht von Markus Holtrichter. Und damit gehen die Informationen am Abend hier im Deutschlandfunk zu Ende. Empfehlen will ich Ihnen noch die Kommentare ab 19.05 Uhr. Unter anderem zur Debatte über einen möglichen US-Truppenabzug aus Deutschland und zum Streit zwischen Gewerkschaften und SPD. Danke für Ihr Interesse an dieser Sendung, sagt Jörg Münchenberg. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.